Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht in Kolosser 1, Vers 26 bis Kolosser 2, Vers 3. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit und jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind.
Unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir schreiben das Jahr 1939, kurz nachdem Deutschland Polen überfallen hat und so den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatte. England begann, Soldaten über den Ärmelkanal zu schicken. Sie sollten Frankreich unterstützen. 1940, ein Jahr später, waren 300.000 britische Truppen in und um Dünkirchen stationiert, eine Hafenstadt im Norden Frankreichs. Im gleichen Monat überfiel die deutsche Armee Belgien und Holland und marschierte in Frankreich ein. Wenige Tage später waren die britischen Soldaten eingekesselt. Es war im Grunde genommen nur noch eine Frage der Zeit, bis sie niedergemetzelt wurden. Die Situation war hoffnungslos. Ein britischer Offizier telegrafierte drei Wörter nach London, eine Geheimbotschaft. But if not. Auf Deutsch, aber selbst wenn nicht. Wie würden Sie diese drei Wörter interpretieren? Wo ist der Schlüssel, um diese drei Wörter, but if not, zu dechiffrieren, um das Geheimnis sozusagen zu lüften? Der Schlüssel für diese drei Wörter, but if not, findet sich im Alten Testament der Bibel im Buch Daniel. Die drei Freunde werden vor Nebukadnezar gezerrt. Sie sollen sich vor dem großen Götzenbild niederbeugen, sonst geht es in den Feuerofen. Und die Antwort dieser drei Freunde ist berühmt geworden. Daniel 3, Vers 17. Wenn es so sein soll, sagen sie Nebukadnezar, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und dann sagen sie, but if not, aber selbst wenn nicht, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Der Funkspruch, den London im Mai 1940 empfing, sagt, die Situation ist aussichtslos, wir sind eingekesselt, es bräuchte ein Wunder. Aber selbst wenn wir uns hier dem nicht mehr erwehren können, wir werden kämpfen bis zur letzten Minute, but if not. Wenige Tage danach evakuierten die Engländer 338.000 englische und französische Truppen in einer chaotischen Aktion. 800 Zerstörer, viele Fischerboote, Handelsschiffe, Freizeitboote und sogar Themsefähren waren unterwegs, um die Soldaten zu retten. Noch heute spricht man vom Wunder von Dünkirchen. Die Geheimbotschaft des britischen Offiziers hatte ihre Wirkung. Auch wir werden uns heute mit einer Geheimbotschaft auseinandersetzen, die eine große, ja noch viel größere Wirkung hatte. Dieses Geheimnis wird uns in unserem heutigen Predigttext gelüftet. Und wir haben den Schlüssel zu diesem Geheimnis in der Hand, die Bibel. Aber diesmal nicht das Alte Testament, sondern das Neue Testament. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet entsprechend gelüftetes Geheimnis. Um was für ein Geheimnis handelt es sich? Paulus lüftet das Geheimnis in einem Textabschnitt, in dem er zugleich auch denjenigen beschreibt, der dieses Geheimnis überbringen soll, den Boten oder den Botschafter. Er beschreibt auf der einen Seite also den Botschafter des Geheimnisses und auf der anderen Seite das Geheimnis selbst. Auf der einen Seite den Verkündiger und auf der anderen Seite die Verkündigungsinhalte. Mit dem Botschafter haben wir uns in der Predigt am 10.8. auseinandergesetzt. Paulus schreibt über sich selbst, Kolosser 1, Vers 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Paulus beschreibt seinen eigenen Dienst als einen Dienst, welches mit Leiden verbunden ist, aber von dem er nicht lassen kann. Warum? Weil er beauftragt wurde von Gott. Diese Botschaft, die er nun verkündigt, die er nun hineinträgt unter die Heidenvölker, war lange Zeit verborgen. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Erstens das verborgene Geheimnis, die Zeit vor Christus. Um zu verstehen, was es mit dem Geheimnis auf sich hat, müssen wir uns die Zeit vor Christus etwas genauer anschauen. Stellen Sie sich vor, Sie wachsen vor Christus irgendwo in Asien oder in Europa auf. Was wissen Sie von Gott? Nicht sehr viel, oder? Was wissen Sie von seinem Willen, von dem, was er für einen Anspruch auf Ihr Leben erhebt? Paulus nennt diese Zeit vor Christus an einer anderen Stelle auch die Zeit der Unwissenheit. In seiner großen Rede auf dem Areopag in Athen beschreibt er diese Zeit als eine Zeit der Unwissenheit. Und hier in unserem Predigttext, Kolosser 1, Vers 26, sagt er, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Was ist mit diesem verborgenen Geheimnis gemeint? Warum war es eine Zeit der Unwissenheit? Nun, es war deshalb eine Zeit der Unwissenheit, weil die Menschen keinen Zugang zu dem offenbarten Wort Gottes hatten. Sie konnten nicht nachlesen, warum sie gemacht wurden, wer sie gemacht hat und was Gott für einen Willen an ihr Leben erhebt. Doch die Zeit der Unwissenheit bedeutet nicht zugleich, dass es eine Zeit der Schuldlosigkeit war. Die Unwissenheit, die Paulus hier benennt, in der Zeit vor Christus, meint vor allem, dass sie unwissend waren in Bezug auf die offenbarte Schrift, auf das, was Gott schriftlich uns mitgegeben hat. Doch Gott offenbart sich nicht nur auf dem Weg des Wortes Gottes, sondern auch durch die Schöpfung. In Römer 1, Vers 19 sagt Paulus, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, nämlich unter den Menschen, offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Und hier sehen Sie den Unterschied zwischen dem verschlossenen Geheimnis. Gott macht sich an der anderen Stelle, nämlich bei der Schöpfung, offenbar. Wie tut er das? Denn, Römer 1, Vers 19 und 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, wer in diese Welt hineinguckt, sieht Werke von Gott. Was sind Werke von Gott? Zum einen die allgemeine Gnade Gottes, die Gott jedem zuteil werden lässt. Die warme Sonne, die ästhetische Wahrnehmung eines Herbstbildes, ja, überhaupt die Tatsache, dass wir jeden Morgen neu erwachen dürfen. Als Paulus und Barnabas auf die Heiden in Lystra stoßen, macht Paulus sie darauf aufmerksam, dass sie an ganz vielen Stellen bereits Gottes Güte erlebt haben. Apostelgeschichte 14, Vers 17. Er sagt, Gott hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Aber die Wahrnehmung von diesen Werken führt noch nicht automatisch dazu, dass ich verstehe, dass ein Gott existiert. Paulus baut noch einen zweiten Schritt hinein. Zuerst einmal muss ich Gottes Werke wahrnehmen und an einem zweiten Schritt muss ich darüber nachdenken. Paulus sagt, ich muss die Werke betrachten und über diese Werke nachdenken. Und durch das Nachdenken muss ich schlussfolgern, dass Gott existiert. Wer also das Erschaffene genauer beobachtet und analysiert, muss zwangsläufig feststellen, dass ein Planer, ein Erschaffer der Urheber sein muss. Hierfür muss man nicht unbedingt die moderne Wissenschaft zu Rate ziehen. Im ältesten Buch der Bibel, im Buch Hiob, 2500 Jahre vor Christus circa geschrieben, werden Naturkonstellationen in eine Detailgenauigkeit beschrieben, die uns noch heute verblüffen. Zum Beispiel Sternenkonstellationen, Hiob 38, Vers 31. Da fragt Gott Hiob, knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Siebengestirn und Orion, zwei Sternenbilder. Das eine Sternenbild, wo die Sterne sich aufeinander zubewegen. Das andere Sternenbild, wo die Sterne sich auseinander bewegen. Exakte Beobachtungen, die bereits 2500 Jahre vor Christus durchgeführt wurden und mit einer Präzision beschrieben werden. Aber wir im Jahr 2025 haben natürlich auch noch Zugang zu der modernen Wissenschaft und staunen über unglaubliche Erkenntnisse. Bleiben wir beim Thema Sterne. Der theoretische Physiker Paul Davis zeigt auf, dass wir sowohl große als auch kleine Sterne brauchen, damit Leben auf der Erde möglich ist. Und dafür braucht es ein exaktes Verhältnis von der elektromagnetischen Kraftkonstante auf der einen Seite und der Gravitationskonstante auf der anderen Seite. Diese beiden Größenordnungen müssen fein ausbalanciert sein. Schon bei einem minimalen Anstieg von 1 zu 10 hoch 40 können nur noch kleine Sterne existieren, während bei einer Verringerung dieses Verhältnisses nur noch große Sterne existieren könnten. Wir brauchen aber sowohl große als auch kleine, damit Leben auf der Erde möglich ist. Und wenn Sie jetzt sagen, 1 zu 10 hoch 40 kann ich mir nicht so gut vorstellen, da bin ich ganz bei Ihnen. Stellen wir uns vor, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, ein Schütze mit einem Bogen möchte ein Ziel anvisieren und es treffen. Und dieses Ziel befindet sich nicht 100 Meter entfernt, nicht 100 Kilometer entfernt, nicht 100.000 Kilometer entfernt, sondern nur, sagen wir mal, jenseits des beobachtbaren Universums. Und wenn er diese Entfernung überbrückt und dort präzise eine Münze trifft, dann haben Sie das Verhältnis 1 zu 10 hoch 40. Oder ein anderes Bild. Bedecken Sie einen Kontinent mit Säulen von Münzen, die vom Kontinent bis zum Mond reichen. Und machen Sie das mit einer Milliarde weiterer Kontinente und stecken irgendwo in diese vielen Münzen eine rote Münze hinein. Jetzt verbinden Sie Ihrem Freund die Augen und sagen, hol mir bitte genau diese rote Münze. Wenn er das schafft, hat er die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 40 erfüllt. Mit anderen Worten, es kann nicht anders sein, als das Universum geplant wurde. Denn ein Verhältnis von 1 zu 10 hoch 40, eine Wahrscheinlichkeit, kann nur so als geplant entstehen, nicht per Zufall. Während Sie mir hier gerade zuhören, passiert etwas ganz Unglaubliches in Ihrem Kopf. Die neuralen Netzwerke laufen auf Hochtouren, auch wenn Sie die Zahlen vielleicht nur so ansatzweise irgendwie zuordnen können. Und während Sie mir zuhören, feuern Ihre Neurone mit 1000 Impulsen pro Sekunde und einer Geschwindigkeit von 430 Kilometer pro Stunde. Es bilden sich neue Verknüpfungen. Leider werden auch andere Verknüpfungen wieder aufgelöst. Und das Gehirn arbeitet auf Hochtouren und es ist einfach nur ein Wunderwerk, wie Sie es schaffen können, innerhalb kürzester Zeit neueste Informationen wahrzunehmen und zumindest in Grundzügen zu verstehen. Was ich sagen möchte ist, wer nachdenkt, stößt auf die Existenz Gottes. Das geben auch große Philosophen zu, zum Beispiel Platon oder Aristoteles, von denen die Athener beeinflusst waren, aber auch neuere wie Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel. Sie alle sahen den Ursprung des Universums zumindest in einer transzendenten Wirklichkeit, auch wenn sie sich nicht unbedingt getraut haben, da um immer von Gott zu reden. Auch die Bewohner von Athen schienen eine Ahnung davon gehabt zu haben, dass da noch jemand ist neben diesen vielen Götzenbildern, und durch die sie sich hindurch bewegten. Sie haben einen Altar errichtet mit dem Namen dem unbekannten Gott. Das belegt noch einmal mehr, wer nachdenkt, stößt auf die Existenz Gottes. Ja, und es ist nicht nur so, dass in der Zeit vor Christus Gott erkannt werden kann. Gott hat die Heiden auch mit einem Wissen um Gut und Böse ausgestattet, durch das Gewissen. Das Gewissen schlägt aus, wenn jemand Böses tut. Es wird heute allgemein hin angenommen, dass Gut und Böse eigentlich relativ seien. Aber derjenige, der lautstark sich dafür stark macht, dass alles relativ ist, jeder muss eben selber wissen, was Gut und Böse ist, der wird lautstark protestieren, wenn ich ihm sein Handy stehle oder sein Auto mutwillig zerkratze. Warum? Weil er sich dabei auf eine Norm beruft, von der er ausgeht, dass sie auch für mich zu gelten habe. Und genau damit hat er recht. Denn durch das Gewissen, was Gott uns gibt, schenkt er uns ein Wissen darum, was allgemein gültig ist. Und wenn Sie in die unterschiedlichsten Kulturen hineinschauen, werden Sie genau das feststellen, allgemein gültige Normen. Das heißt nicht, dass diese Normen eingehalten werden, aber dass es zumindest einen Anspruch gibt, dass der andere sich daran zu halten hat. Ja, und was passiert, wenn ich mich selbst an diese Normen nicht halte? Dann schlägt mein Gewissen aus. Dann verklagt es mich. Und wie finde ich raus aus diesem schlechten Gewissen? In der Zeit vor Christus haben sich die Heidenvölker viel einfallen lassen, um dieses schlechte Gewissen loszuwerden. Sie haben komplizierte Bußübungen gemacht, Dämonen und Geistern geopfert, ja manchmal sogar ihre eigenen Kinder. Die Heiden haben sich vielfältige Möglichkeiten überlegt, um die Geister oder Götter gut zu stimmen. Doch diese Bemühungen greifen zu kurz. Niemand kann sich selbst vor Gott reinwaschen. Es braucht schon Gottes Eingreifen seinerseits. Die Heidenvölker vor Christus und auch viele unserer Zeitgenossen stellen sich ihr Leben vor wie eine Wanderung auf eine Bergspitze. Man muss sich nur genügend Mühe geben. Jeder hat so seinen eigenen Weg. Bei den einen ist es etwas steiler, die anderen gehen eher so den gemütlichen Weg. Aber am Ende kommen wir alle irgendwie bei Gott an. Das ist die Vorstellung der Zeit vor Christus. Das ist die Vorstellung von vielen unserer Zeitgenossen. Die Zeit vor Christus ist eine Zeit, in der Gott beschlossen hat, die Heiden genau diese eigenen Wege zu gehen. Warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Warum hat er, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das Geheimnis verborgen? Warum hat er es nicht schon früher offenbart? Im Jahr 1797 führte der Indienmissionar William Carey ein Gespräch mit einem Brahmanen, einem aus der höchsten Kaste des damaligen Hindu-Systems. Der Brahmane verteidigte die Götzenanbetung und Carey zitierte Apostelgeschichte 14, Vers 16 und 17, Vers 30, wo es heißt, Gott ließ einst alle Völker in ihren eigenen Wegen wandeln, doch nun ruft er jedermann zur Buße. Und der Brahmane sagte, eigentlich finde ich, Gott sollte dafür Buße tun, dass er uns das Evangelium nicht schon früher gesandt hat. Carey, stellen wir uns vor, ein Königreich ist vor langer Zeit schon von den Feinden seines wahren Königs eingenommen worden. Zwar besäße der König ausreichend Macht, um sie zu besiegen, doch er lässt sie gewähren und sich nach ihren Wünschen einrichten. Und dann sagt Carey, würde nicht die Macht und Weisheit dieses Königs viel mehr ins Auge fallen, wenn er sie erst dann ausrottete, wenn er sie hat gewähren lassen, wo sie mächtig geworden sind, als wenn er ihnen gleich zu Anfang entgegengetreten wäre? Und dann vergleicht er das mit dem Evangelium. So wird auch die Verbreitung des Lichts des Evangeliums, die Weisheit, Macht und Gnade Gottes viel deutlicher ins Auge fallen, wenn sie solch tief verwurzelten Götzendienste überwände und all die Finsternis und Bosheit zerstörte, die in diesem Land so weit um sich gegriffen haben, als wenn nicht allen gestattet worden wäre, für so lange Zeit in der Vergangenheit in ihren eigenen Wegen zu wandeln. Ja, Gott lässt die Menschheit eine Zeit lang gewähren, aber nur eine Zeit lang, um dann mit voller Klarheit einzugreifen. Er lässt das Geheimnis des Evangeliums eine Zeit lang verborgen sein, bevor es dann mit aller Macht alles andere überstrahlt. Erstens das verborgene Geheimnis, die Zeit vor Christus. Die Heiden haben zwar noch keinen Zugang zur Bibel, jedoch, wie wir gesehen haben, die Möglichkeit, Gott zu erkennen und auch zu wissen, was gut und böse ist. Aber die meisten Heidenvölker gehen ihre eigenen Wege. Bis zu einem Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt. Jetzt greife ich ein. Zweitens, das offenbarte Geheimnis. Die Zeit nach Christus. Wir schauen in unserem Predigtext, Kolosser 1, Vers 26. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Jetzt aber. Gott greift in die Geschichte ein und lenkt sie. Er beendet die Zeit der Unwissenheit. Wie macht er das? Indem er das Geheimnis offenbar macht. Wem macht er das Geheimnis offenbar? Schauen Sie genau hin. Nicht zuerst den Heiden tatsächlich, sondern seinen Heiligen. Er offenbart sich seinen Heiligen. Wie tut er das? Wir schauen nochmal in den Predigtext. das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Das ist ein Passiv. Es ist offenbar gemacht worden. Und wir müssen sofort fragen, wer offenbart hier wem was? Gott ist derjenige, der hier agiert. Gott ist der Akteur. Und Paulus schreibt im Passivum Divinum, im göttlichen Passiv, und allen den Lesern, den Zuhörern ist sofort klar, Gott ist hier der Handelnde. Gott offenbart. Und dann noch eins, schauen Sie noch einmal hin, dass jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Es ist eine abgeschlossene Offenbarung. Da gibt es keinen Nachtrag mehr, keine Hinzufügung, kein Update, keine zweite Auflage oder ein Nachtrag. Es ist offenbar gemacht worden, eine abgeschlossene Offenbarung. Gott hat sich entschlossen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo Paulus diese Briefe schreibt, zum Zeitpunkt der Apostel sich zu offenbaren, seinen Heiligen. Und wir können die Bibel nun in die Hand nehmen und wissen, es ist eine abgeschlossene Offenbarung. Und was besagt jetzt diese Offenbarung? Paulus baut die Spannung immer weiter auf. Er sagt, dass jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, Vers 27, ihnen, also den Heiligen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich. Paulus lässt die Spannung weiter steigen. Bevor er das Geheimnis selbst benennt, beschreibt er die Vorzüge dieses Geheimnisses. Er sagt, dass das Geheimnis ein herrlicher Reichtum ist. Es ist eine überaus große Botschaft, die ich hier euch weiterzugeben habe. Was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie jemanden eine tolle Botschaft überbringen wollen, dann zögern Sie die Botschaft hinaus, weil Sie die Spannung aufbauen wollen. Mit den Kindern geht das ganz gut, wenn man sagt, liebe Kinder, heute werden wir etwas Tolles unternehmen. Es wird Spaß machen, ihr müsst schnell eure Sachen packen, sofort ins Auto, das Abenteuer wartet. Und man sieht die Spannung in den Kinderaugen, die einfach nur ausrufen, wohin geht's denn? Wir freuen uns schon drauf. Genau das tut Paulus. Er baut die Spannung auf. Er möchte deutlich machen, das, was ich euch gleich sage, der Inhalt des Geheimnisses ist so überaus großartig, ist so überaus reich, dass ihr euch schon drauf freuen könnt. Und ich möchte die Spannung hinauszögern. Dass jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich, und nun kommt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Christus in euch. Das bedeutet, wir nähern uns langsam dem an, was Paulus damit ausdrücken möchte, dass hier eine ganz innige, starke Beziehung hergestellt wird zwischen Christus und den Leuten, die ihm nachfolgen. Es handelt sich hier um eine persönliche, innige, vertrauensvolle Beziehung. Paulus sagt nicht bloß Christus unter euch, sondern Christus in euch. Wir hatten vorhin den Weg betrachtet, mit dem die Heiden versuchen, zu Gott zu kommen. Es ist im Bilde gesprochen wie ein Berg, den sie versuchen zu erklimmen. Sie geben sich nur genügend Mühe und hoffen, irgendwann oben anzukommen. Doch niemand kann so bei Gott ankommen. Warum? Weil wir nicht in der Situation eines Bergsteigers sind, der sich nur genügend Mühe geben muss, um letztlich auf dem Gipfel anzukommen. Die Situation von uns Menschen ist eine ganz andere. Wenn man im Bild des Berges bleiben will, sind wir eigentlich eher eingeschlossen in einer Höhle tief innen im Berg. Und wir selbst haben keine Chance, uns aus dieser Höhle alleine zu befreien und herauszukommen. Genau wie die thailändische Fußballmannschaft 2018. Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren machten einen Ausflug in eine Höhle in Thailand und plötzlich wurden die Gänge zu der Höhle mit Wasser geflutet und einige Gänge stürzten ein. Ohne Proviant, ohne große Ausrüstung. Es sollte nur ein kurzer Ausflug werden. Plötzlich eingeschlossen, tief innen in einer Höhle. Würden Sie dort herauskommen? Eine intensive Suchaktion wurde gestartet und schließlich gelang es 7 Tauchern, zu der Gruppe in der Höhle vorzudringen. Nun wurden sie zumindest erst einmal mit Proviant versorgt. Und dann wurde die Evakuierung vorbereitet. Wie wurden sie evakuiert? Wurden ihnen einfach Schwimmanzüge gegeben und sie sollten mit hinausschwimmen? Nein, es gab nur einen einzigen Weg, auf dem sie befreit werden könnten. Die Höhlengänge waren so eng, dass die Jugendlichen in Panik geraten wären, wenn sie eigenständig mit einer Tauchausrüstung hinausschwimmen würden. Deshalb mussten sie sich vertrauensvoll den Rettern, ihren Tauchern, in die Hände begeben. Sie wurden sediert, also schlafen gelegt mit Medikamenten. Ihnen wurden Neoprenanzüge angezogen und Vollgesichtsmasken. Ihre Arme wurden fixiert und dann wurden sie durch die Taucher 30 Minuten lang, teilweise durch engste Stellen, wo man die Flaschen von den Rücken nochmal abnehmen musste, weil man sonst nicht hindurchpasste, 30 Minuten nach draußen begleitet. Alle Jugendlichen wurden gerettet. Aber dafür mussten sie sich vertrauensvoll in die Hände ihrer Retter begeben. Sie konnten nichts dazu beitragen. Ihnen wurde alles aus der Hand genommen. Und einer der Taucher ließ während der Rettungsaktion sogar sein Leben. Was für ein Bild für das, was Jesus Christus für uns tut. Christus lädt uns ein, uns aus der Höhle der Verlorenheit und der Trennung von Gott evakuieren zu lassen. Aber wir können nichts zu unserer eigenen Rettung beitragen. Wir müssen uns ganz und 100% in die Hände unseres Retters begeben. Wie kann das geschehen? Wie kann das praktisch aussehen, dass ich Jesus Christus 100% Vertrauen entgegenbringen kann? Die Kolosser selbst sind uns hier ein gutes Vorbild. Die Kolosser selbst, von denen Paulus in Kapitel 1, Vers 21 sagt, dass sie einst feindlich gesinnt waren in den bösen Werken. Die Kolosser sind ein Prototyp für uns alle. Wir alle lehnen Gott ab, treten ihm mit Füßen, sind ihm gegenüber feindlich eingestellt oder ignorieren ihn einfach. Derjenige, der uns erschaffen hat, der einen Anspruch auf unser Leben hat, den lassen wir einfach links liegen. Doch dann ist etwas passiert unter den Kolossern. Einige Einwohner der Stadt Kolosser sind von Feinden zu Freunden Gottes geworden. Warum? Weil ein Bote kam und die Botschaft des Geheimnisses überbracht hat, von Jesus Christus berichtet hat. Es war Epaphras. Epaphras machte sich auf den Weg. Wahrscheinlich war er selber zum Glauben gekommen, weil 160 Kilometer östlich davon er bei Paulus unterrichtet wurde, der in Ephesus 2 Jahre lang das Evangelium verkündigt hat. Und Epaphras macht sich nun auf den Weg zurück nach Kolosse und verkündigt dort das Evangelium. Und was ist dann passiert? Einige in der Stadt zu Kolosse sind an Jesus Christus zum Glauben gekommen. Sie haben ihr Leben auf Gott gelegt. Sie haben gesagt, Jesus Christus, ich möchte dir 100% vertrauen. Ich kann nichts für meine Errettung beitragen. Du kannst alles für mich tun und ich möchte dich bitten, dass du es auch wirklich tust. Und hier geschieht das Wunder, was Paulus in unserem Predigttext mit den Worten Christus in euch kurz und bündig zusammengefasst. Christus nicht bloß unter euch, so nach dem Motto, Christus gibt dir einen schönen spirituellen Rahmen für dein Leben. Nein, Christus in euch bedeutet, Christus krempelt dein Leben um. Er macht dein Leben neu. Christus in euch bedeutet, nicht mehr mein Ego bestimmt, sondern Christus. Christus in euch bedeutet, nicht mehr meine Schuld bestimmt mein Leben, sondern die Vergebung, die Christus mir zuspricht. Christus in euch bedeutet, nicht mehr mein Empfinden von richtig und falsch leitet mich, sondern die ewig gültigen Maßstäbe Gottes leiten mein Handeln. Christus in euch ist zugleich mit einer großen Verheißung verbunden, nämlich mit der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ohne Christus beschreibt Paulus die Menschen als Leute, die keine Hoffnung haben. Warum hängt die Hoffnung an der Person von Jesus Christus? Die biblische Hoffnung steht auf festem, auf solidem Grund, weil Jesus Christus derjenige ist, der nicht nur am Kreuz gestorben, sondern auch wahrhaftig auferstanden ist. Er ist der Einzige, der deshalb solide und valide Aussagen darüber machen kann, was nach dem Tod auf uns zukommt. Und dieser Jesus Christus sagt, Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder, der nun sein Leben auf Jesus Christus wirft, darf wissen, mit dem Tod ist nicht alles aus. Vielmehr ist mir und dir, wenn du an ihn glaubst, ewiges Leben zugesprochen. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott sein Wort hält. Uns erwartet nicht ein dunkles Loch, uns erwartet die ewige Herrlichkeit, uns erwartet die endgültige Erfüllung des Glaubens, die vollkommene Liebe und die direkte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das Geheimnis ist nun gelüftet. Der Dreh- und Angelpunkt ist Jesus Christus. Daher auch unser Titel, gelüftetes Geheimnis. Erstens das verborgene Geheimnis, die Zeit vor Christus. Und nun zweitens das offenbarte Geheimnis, die Zeit nach Christus. Der aufmerksame Bibelleser wird sich an dieser Stelle vielleicht fragen, ist das Geheimnis wirklich so geheim? Ist nicht auch schon im Alten Testament von dem Geheimnis die Rede? Was wissen wir von dem Geheimnis aus dem Alten Testament? Nun zuerst einmal die Beobachtung, auch im Alten Testament hat Gott bußfertigen Heiden Vergebung geschenkt. Ja, einmal hat er sogar einen Propheten beauftragt, in eine Metropole zu gehen, nämlich nach Nineveh, um die Bewohner der Stadt zur Umkehr zu rufen. Und gegen jeglichem Erwarten, gegen auch das Erwarten von Jona selbst, sind die Leute zur Umkehr gekommen. Und Gott hat ihnen Vergebung gegeben, im Alten Testament. Bereits im Alten Testament wird das Volk Israel aufgefordert, den Völkern Gottes Taten zu verkündigen. Psalm 9 oder Psalm 96 etwa. Ja, im Alten Testament wird sogar prophezeit, dass einmal der Moment kommen würde, in dem die Heidenvölker in Scharen nach Jerusalem kommen, um Gott dort anzubeten. Wir haben es in der Lesung gehört. Sacharja 14, 16. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Kein Geheimnis ist es also, dass Heidenvölker sich zu Gott wenden werden. Sie werden nach der alttestamentlichen Prophezeiung, die immer noch aussteht, nach Jerusalem kommen, um anzubeten. Das Alte Testament bietet uns also bereits einzelne Informationen, einzelne Hinweise. Aber mit Christus beginnt eine neue Zeitrechnung, eine, die beim Studium des Alten Testaments in der Dimension nicht absehbar ist. Was ist neu? Was ist im Alten Testament geheim, was nun offenbart ist? Nun, die Jünger werden von Jesus beauftragt, selbst hinauszugehen zu den Heidenvölkern. Und Jesus verheißt sogar in Matthäus 24, 14, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und Paulus beschließt den Römerbrief mit dem Hinweis, dass Gott Befehl gegeben hat, das Geheimnis allen Heiden bekannt zu machen. Die Leute werden also von Jesus aufgefordert, hinauszugehen und das Evangelium zu verbreiten. Und was geschieht jetzt? Entstehen überall große Pilgergemeinschaften, die nun nach Jerusalem pilgern, um dort Gott anzubeten? Nein, sondern was jetzt geschieht, ist, dass Jesus lokale Gemeinden baut. Gemeinden, die unabhängig vom Ort Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Jesus sagt, das ist einige Verse vorher schon bereits ausführlich thematisiert worden von Paulus, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Dafür gebraucht Gott nun seine Boten. Und das ist vom Alten Testament nicht absehbar, dass es eine Zeit geben wird, in der Gottes Boten in die gesamte Welt hinausgehen, das Evangelium von Jesus Christus verkünden, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, Menschen zur Umkehr kommen und überall auf der Welt Gemeinden entstehen, die unabhängig vom Ort Gott in wahrer Weise anbeten. Das Neue Testament macht deutlich, wie wichtig hier auch die Aufgabe des Botschafters ist. Botschaft und Botschafter, Verkündigungsinhalt und Verkündiger gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Deswegen fügt Paulus das in diesem Predigttext auch so zusammen. Er beschreibt auf der einen Seite, wie ein Botschafter auszusehen hat und gleichzeitig entfaltet er die Inhalte des Evangeliums und sagt dann in Vers 28, ihn verkündigen wir. Dafür hat er sein Leben eingesetzt. Warum? Weil er selber erlebt hat, wie in seinem Leben aus vor Christus nach Christus geworden ist. Wie er erlebt hat, wie Christus in sein Leben hineingetreten ist. Und er ihn beauftragt hat, das Evangelium zu verkünden. Das Geheimnis von Jesus Christus hängt daher immer mit dieser markanten Zäsur zusammen. Vor Christus, nach Christus. Und weil alles auf Christus ankommt, weil er der Dreh- und Angelpunkt ist, nennt Paulus noch ein drittes und letztes Kennzeichen dieses Geheimnisses. Wir finden es in Kolosser 2, Vers 2 bis 3. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Hier kommt er nochmal auf das Geheimnis zu sprechen. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wir haben uns angeschaut, das verborgene Geheimnis, die Zeit vor Christus, dann das offenbarte Geheimnis, die Zeit nach Christus und nun drittens und letztens das exklusive Geheimnis, alleine Christus. Drittens das exklusive Geheimnis, alleine Christus. Erinnern Sie sich an den Berg, den die Heidenvölker erklimmen wollen, in der Hoffnung, oben Gott oder eine Gottheit anzutreffen? Diese Überzeugung war sowohl damals als auch heute weit verbreitet. Jeder geht so seinen eigenen spirituellen Weg. Irgendwie kommen wir schon alle oben an. Auch die Kolosser wurden mit der religiösen Multioptionalität konfrontiert. Warum den Schatz nur bei Jesus suchen? Es gibt auch noch andere Götter, andere Wege, andere Philosophen. Und Paulus gebraucht nun das zweite Kapitel des Kolosserbriefes, um zu warnen, Wege zu suchen, die außerhalb von Christus vermeintlich Errettung bieten. Leute, die sagen, Christus ist gut, aber es braucht noch andere Wege. Oder zu sagen, ja, Christus ist schon wichtig, aber es fehlt noch etwas, Christus plus. Und Paulus thematisiert im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes unterschiedlichste Angriffe auf den exklusiven Anspruch von Jesus Christus und weist sie zurück. Einige Beispiele. Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Vielleicht dachte Paulus bei dem Begriff der Philosophen an die Stoiker. Sie behaupteten, dass man ein tugendhaftes Leben führen könne und letztlich aus eigener Kraft Glück erreichen kann. Die Antwort der Stoiker auf den Tod war, man muss ihn schlicht akzeptieren. Andere kamen in die Gemeinde zu Kolosse und haben gesagt, warum alleine Christus, warum allein bei ihm den Schatz suchen? Es braucht auch noch einige fromme Handlungen, zum Beispiel Kolosser 2, Vers 16. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Die Kolosser waren herausgefordert von einigen Juden, die sie dazu drängten, Essensvorschriften einzuhalten oder bestimmte Feiertage. Wieder andere kamen in die Gemeinde und sagten, warum sollen wir alleine Christus verehren? Was ist mit dem Rest der unsichtbaren Welt? Was ist mit den Engeln? Die können wir doch auch anbeten neben Christus. Und Paulus antwortet, Kolosser 2, Vers 18, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Er weist diese Versuche, zu Jesus Christus noch eine weitere Größe hinzuzufügen, ab. Warum? Er fasst diese gesamten unterschiedlichen Einflüsse, unter die die Kolosser standen, und die Angriffe, die sie abwehren mussten, in Kolosser 2, Vers 23 zusammen. Er sagt dort, diese Bemühungen, also diese menschlichen Mechanismen, haben einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut von Kasteiung des Leibes und sind doch wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches. Das heißt, jeder, der neben Jesus Christus noch einen anderen Schatz sucht, einen weiteren Schatz, einen Ersatzschatz oder einen Schatz plus, dem attestiert Gott, dass das am Ende wertlos sein wird. Wer sich von Christus abwendet, wer woanders als bei ihm den Schatz sucht, der wird am Ende das Urteil wertlos erhalten. Es hat vor Gott keinen Bestand. Auch in unserem Zeitgeist gibt es zahlreiche Angriffe auf den exklusiven Anspruch von Jesus Christus. Unsere Kinder werden schon früh mit Engelwesen, Dämonen, Hexen und Fabelwesen konfrontiert, ganz nach dem Motto, alles halb so schlimm, man kann es doch auch mal mit ihnen versuchen. Oder die grüne Ideologie um uns herum bewirkt, dass wir uns alle Gedanken machen darüber, nicht wie wir Jesus Christus besser kennenlernen, sondern wie wir unser Haus besser dämmen, weniger CO2 verbrauchen oder umweltfreundlicher essen können. So heißt es, wird der Planet vor dem sicheren Hitzetod bewahrt und wir ermöglichen unseren Kindern eine Zukunft. Die gesamte Ideologie ist eine einzig große Ersatzreligion und wird genau deshalb am Ende nicht tragen. Sie bekommt das Zertifikat wertlos. Der Einzige, der echten Wert garantieren kann, ist Jesus Christus. Warum? Kolosser 2, Vers 3. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ja, manchmal kommen diese alternativen Konzepte etwas frommer daher. Dann redet man nicht über Esoterik und Engelwesen oder über eine grüne Ideologie, sondern es hat einen sehr frommen Anstrich. Jesus wird zwar irgendwie rausgeklammert, aber alles drumherum bleibt. Die Orgelmusik, die frommen Verse, die hin und wieder gelesen werden. Das erinnert an das Cargo-Phänomen. Im Zweiten Weltkrieg waren die winzigen Cargo-Inseln im Pazifik Schauplatz der heftigsten Gefechte zwischen den japanischen und amerikanischen Truppen. Die Einheimischen haben zuvor nie Soldaten gesehen, nie große Flugzeuge, Jeeps oder Funkgeräte. Und mit staunenden Augen sahen sie dieses donnernde Spektakel, das sich vor ihren Strohhütten abspielte. Menschen in seltsamen Uniformen hielten Knochen an ihr Gesicht und sprachen in sie hinein. Riesige Vögel erschienen, warfen Pakete ab, die an aufgeblähten Tüchern hinunterschwebten. Die Pakete waren voller Konservendosen, das Paradies schlechthin, Nahrung vom Himmel. Wie gelang es diesen fremden Menschen, diese Cargovögel anzulocken? Nach dem Krieg, als die Truppen abgezogen und die Eingeborenen wieder unter sich waren, geschah etwas Eigenartiges. Auf vielen Inseln etablierte sich ein neuer Kult, der Cargo-Kult. Die Eingeborenen bauten Flugzeuge aus Stroh im Maßstab 1:1, setzten sie auf künstliche Pisten, errichteten Funktürme aus Bambus, schnitzten Kopfhörer aus Holz und imitierten die Bewegung der Soldaten. Sie entzündeten Feuer, um die Signallichter nachzuahmen. Kurz, sie spielten Flughafen in der Hoffnung, so die riesigen Vögel anzuziehen, die sie im Krieg so reich mit Essen beschenkt hatten. Der Form her machten sie alles richtig, aber die Vögel kamen nicht, das Essen blieb aus. So gehen viele mit Jesus um. Sie glauben, wenn sie die äußere Form erfüllen, sind sie Christ. Sie spenden vielleicht, lassen sich taufen, gehen an Weihnachten in die Kirche und vielleicht sogar noch an Ostern, sind freundlich und respektvoll mit ihren Nachbarn und als Geschäftsmann halbwegs ehrlich. Viele Kirchen leben nach außen hin einen frommen Schein. Die Orgelmusik, die sakralen Handlungen und manchmal wird sogar die Bibel zitiert. Doch Jesus Christus kommt nicht inhaltlich vor. Jesus Christus, von dem es heißt, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Jesus wird abgelehnt. Und wer Christus ablehnt, wer nicht dort gräbt, wo der wahre Schatz verborgen ist, der wird nie Zugang zu dem Geheimnis haben, welches alleine in Christus offenbar ist. Sie alle, die diese unterschiedlichsten Wege ausprobieren, um irgendwie vor Gott gut dazustehen, werden am Ende ihres Lebens das Urteil hören, sie hatten nur einen Schein von Weisheit, aber ihr Leben war wertlos. Wo finden wir echte Weisheit? Wo wahre Erkenntnis? Wo finden wir Antworten darauf, worauf es wirklich ankommt? Die Antwort bei Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wer den Schatz heben möchte, der muss die Schatztruhe öffnen, nämlich Christus, der sich uns in seinem Wort offenbart. Wir haben es vorhin gesehen, Christus hat sich uns offenbart. In einer abgeschlossenen Offenbarung, wir können es schwarz auf weiß studieren. Die Bibel ist der Ort, an dem die Weisheit und die Erkenntnis zu finden sind. Der Schatz will aber geborgen werden. Und dafür braucht es Arbeit, Mühe und Einsatz. Insbesondere den Botschafter muss Fleiß und Arbeit auszeichnen im Umgang mit dem Wort Gottes, um das Wort Gottes nun in rechter Weise zu verkünden. Im Wort Gottes ist das Geheimnis offenbart. Der Titel heute Morgen lautet Gelüftetes Geheimnis. Und nun möchte ich etwas präzisieren. Gelüftetes Geheimnis, warum Jesus der Gamechanger ist. Gelüftetes Geheimnis, warum Jesus der Gamechanger ist. Alles hängt nämlich an dieser Person, an Jesus Christus. Er ist, wie Wilhelm Busch sagte, unser Schicksal. Ein Gamechanger ist nach der Definition im Duden eine Person, die bisher geltende Regeln und Mechanismen grundlegend verändert. Und genau das trifft 1:1 auf Jesus Christus zu. Jesus Christus hat bisher geltende Regeln und Mechanismen grundlegend verändert. Warum? Weil es eine Zeit gab, wo das Geheimnis verborgen war, vor Christus. Und Gott hat sich entschlossen zu sagen, jetzt offenbare ich mich in meinem Sohn Jesus Christus. Und mit Jesus Christus wird das Evangelium nun verbreitet. Und die frohe Botschaft wird hinausposaunt mit diesen griffigen, kurzen Worten von Paulus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die entscheidende Frage zuletzt lautet, gab es in deinem Leben diese Zäsur vor Christus, nach Christus? Gab es diesen Einschnitt? Kannst du die Freude und auch den Triumph nachvollziehen, mit dem Paulus diese Worte schreibt? Wenn wir uns den Predigttext anschauen, spüren wir, wie Paulus strahlt, wenn er davon sagt, in Vers 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist es dir ein Anliegen, die Schätze, die uns verborgen sind hier im Wort Gottes, zu heben und zu bergen? Wenn ja, möchte Gott dich gebrauchen, um ein Botschafter zu werden und das Evangelium weiterzugeben, um Menschen einzuladen, auch in ihrem Leben zu erfahren, was es bedeutet, vor Christus zu wechseln zu nach Christus. Oder besser gesagt, Christus in euch. Gott gebraucht verworrene Wege, um dieses Evangelium zu verkünden. Gott gebraucht verworrene Wege, um dieses hell strahlende Evangelium in die Welt hinauszutragen. Mit einem solchen verworrenen Weg möchte ich schließen, ein Ereignis, was sich in der Sowjetunion abgespielt hat, wo Gott Stalin gebrauchte, damit das Evangelium verkündigt wird. Sie haben richtig gehört, Stalin. Wir reden über die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Als in den 30er Jahren die Japaner das heutige Nordkorea besetzten, flohen tausende Koreaner aus dem Land. Viele von ihnen ließen sich in der Gegend um Wladiwostok nieder. Aber dann, in den 30er und frühen 40er Jahren, hatte Stalin dort eine Waffenproduktion veranlasst und sah die Koreaner als Sicherheitsrisiko und so mussten die Koreaner nochmal weiterziehen. Er hat sie in unterschiedliche Gegenden angesiedelt. Eine davon war Taschkent, das Zentrum der stramm muslimischen Bevölkerung der Usbeken. Die 20 Millionen Usbeken hatten jahrhundertelang jeden Versuch aus dem Westen standgehalten, das Christentum einzuführen. Als die Koreaner sich um Taschkent herum niederließen, begrüßten die Usbeken deren Fleiß und Freundlichkeit. Innerhalb weniger Jahrzehnte waren die Koreaner in fast allen Facetten des kulturellen Lebens der Usbeken integriert. Und wie oft gebraucht Gott diese globalen Ereignisse, um das Evangelium weiterzugeben? Viele der Koreaner waren Christen und es kam nicht nur zu einer Erweckung unter den Koreanern selbst, sondern sie verkündigten das Evangelium auch an die muslimische Bevölkerung, an die Usbeken und die Kasachen und führten sie zum Glauben an Jesus Christus. Wie groß die Erweckungsbewegung war, zeigte sich erst 1990, als die erste Versammlung unter freiem Himmel stattfand im sowjetischen Zentralasien. Auf den Straßen von Alma-Ata verkündigte ein Koreaner einer wachsenden Menschenmenge das Evangelium und stieß auf Zustimmung. Was verkündigte er ihnen? Er verkündigte ihnen das Geheimnis, das nun offenbar gemacht worden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.